So, und wieder einmal ist es soweit. Wir befinden uns im virtuellen Raum zur Aufnahme unserer neuesten Episode des Popkultur-Beichtstuhls. Und mit mir im ASMR-Dungeon sind der Michael Michi Baumgartner am MacBook Pro.
Hello, vom MacBook Pro.
Und der Markus Makokop am USB-Mikrofon.
Hallo, grüß Gott.
Und ich bin der Daniel Enti-Enstrasser und wir haben heute einen gemütlichen, bickebackenvollen Vorgeblänkelkorb für euch. So, Boys, und wie habt ihr die Woche verlebt? Seid ihr schon in Weihnachtsstimmung?
Nee, der MacBook Pro, weil das MacBook Air ist. Pro.
Oh,
Pro.
Sorry.
Weihnachtlich jein, weil Stranger Things ein bisschen einen Strich durch die Weihnachtsvorstimmungsrechnung macht.
Wieso? Aktuell.
Weil abends immer Stranger Things geschaut wird und nicht Weihnachtsfilme.
Deswegen. Aber ist das nicht auch so ein bisschen weihnachtlich? So? Das kann ja was Neues sein, oder? Kann ja eine neue Weihnachtstradition. Es ist nicht Harry Potter, ja, okay, gut.
Ja.
Ja. Nein, wir haben die Weihnachtsserie dafür schon angeschaut. Also wir haben Harry Potter schon geschaut, im Herbst schon. Und wir haben diese Weihnachten zu Hause, die norwegische Weihnachtsserie angeschaut, die sehr, sehr empfehlenswert ist. Und wo jetzt am 12. Dezember eine neue Staffel rauskommt.
Wie heißt das nochmal?
3. Weihnachten zu Hause.
Weihnachten zu Hause, okay.
Mhm. Ja.
Und es gibt ja auch eine neue Ryan Reynolds Weihnachts-Scrooge-Geschichte, oder? Auch. Wo ist denn nicht draußen?
Hab ich nicht mitgekriegt.
Auf Apple TV Plus, glaube ich, läuft das, oder?
Okay.
Kann ich mitkriegen. Ich als einziger Nicht-Weihnachtsfan. Ja, die Scrooge-Geschichte kennst du ja, oder? Mit dem Geist der vergangenen Weihnacht und.
Ja.
Ja, und das mit dem Ryan Reynolds halt.
Okay.
Ja, das. Wenn wir vielleicht, wenn das wirklich zu haben ist auf Apple TV Plus, dann werden wir das bis zu unserem Weihnachtsspecial, werden wir das noch aufs Zahnfleisch legen.
Ist es Scrooged?
Ich glaube, das ist es, ja.
Da haben wir noch was. Scrooged ist der mit dem Bill Murray.
Ah, okay. Ja, dann hast du irgendwie anders.
Aber Ryan Reynolds und Scrooge kann auch zurück ganz gut an.
Und der Will Ferrell, glaube ich, ja. Okay. Der spielt die Geister oder ein Geist.
Aha.
Ah, cool. Ist das so ein bisschen eine Neuauflage von Die Geister, die ich rief?
Ja, so wie ich es gesagt habe, Mann.
Ah, oh, sorry, Entschuldigung. Ich bin da echt ein bisschen durch den Wind. Vor kurzem habe ich mit einer Arbeitskollegin was ausgemacht, was die Weihnachtsfeier angeht. Ich habe was initiiert und habe dann komplett vergessen, dass ich das überhaupt gesagt habe. Und habe dann so reagiert, obwohl es von mir ausgegangen ist, als ob es irgendwie... da weißt du jetzt gar nichts davon, weil ich ein bisschen dumm bin im Kopf, weil ich jetzt so viel Zeit verbringe am Abend, wenn Frau und Kind schlafen, nur mit Outer Worlds 2 spielen. Da komme ich aber später noch drauf. Ich möchte jetzt noch...
Nein, ich muss jetzt ganz kurz noch eingrätschen, nicht, dass wir da falsche Informationen verbreiten. Meinst du den Film von 2022, der Spirited? Der ist nachher mit Will Ferrell und Ryan Reynolds.
Also ich gedacht,
das ist eine lustige Neues. Version von Charles Dickens eine Weihnachtsgeschichte.
Boah, ich habe einen Trailer gesehen und bin davon ausgegangen, das ist was Neues. Okay, ja, das ist nichts Neues.
Ein Musical. Von 2022. Bei den habe ich, was ich den damals angeschaut habe. Ja.
Musical, okay.
Ja. Nein, Andy,
Apple
bitte.
TV Plus stimmt aber, ja.
Ja, Andy, du bist voll schon, ich meine, du bist on fire, du willst reden. Red.
Ich muss reden. Hey, ich hab Snack-Geschichten. Und zwar, my wife hat einen Snack, ich weiß nicht, ob sie es erfunden hat oder ob es das schon gegeben hat. Jetzt frage ich eigentlich.
Hat schon gegeben.
Stellt sich Also ein Weihnachtseisbecher. Orangen mit Zimt, Schokoladensauce und Vanilleeis.
Auch zu ja, das kommt Oliver, hat das sicher gemacht schon mal.
Hey, das ist, und zwar Bitterschokoladensauce, selber gemachte Bitterschokoladensauce. Also Kokosfett ausmachen, dann Kochschokolade einraspeln oder, wenn man ganz fancy ist, natürlich die gute Lind 80% einraspeln, schwarze, bittere Schokoladensauce machen, ohne Zucker und dann das auf die Orangenstücke mit Vanilleeis. Hey, das ist, ich habe mir das ehrlich gesagt, ich habe gesagt, ja, okay, so als Notfall Eisbecher, aber... Okay,
ausnahmsweise ist sie das von ihr, Frau.
Ausnahmsweise, aber holy shit, hey, ist das gut. Das ist echt extrem okay. Lecker. Hey.
Ja, aber das ist so, das braucht schon ein bisschen Vorbereitungszeit, oder? Das ist
Es braucht ein bisschen Vorbereitungszeit im Vergleich zu den Snacks, die wir sonst immer so nennen. Also es ist eigentlich fast schon Kochen, also fast schon, ich sage jetzt einmal Gourmet, also Haubenküche, aber es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Es ist echt gut. Man braucht wirklich nur wenige Sachen. Kokosfett, Zimt, bittere Schokolade.
Boah, hast du Kokosfett daheim? Normal?
Ja, haben wir daheim normal. Ja.
Immer mal, okay. Bauchfett daheim.
Was machst du mit dem Kokosfett sonst? Jetzt, wo ein Kind hast?
Das nimmt die Rebecca immer zum Kochen her. Ich verwende es eher selten. Jetzt, wo du ein Kind hast. Wie grinst, ja, Mann, ey. Wie grinst du mich?
Der Andy ist, der, was für ein Beat, die die Babyöl ist, ist für ein Andy Kokosfett.
gesunde Kokosfett-Olivenöl-Mischung.
Kokosfett und Oregano hat er immer in Großpackungen daheim. Echt, wenn Andy dann einmal nicht mehr ist und sie seine Wohnung durch so, seine Wohnung ausräumen, dann werden sie sich fragen, was hat der Typ mit so viel Oregano gemacht? Ja, ich bleib mal gesehen, dass ihr so Oregano, so viel Oregano gekauft habt. Oder?
Weil du schon haben wir. Wir haben drei Gewürze
XXL.
Ich glaube, im XXL, das ist vom Volumen her, glaube ich, ist das ein Liter. Und vom Gewicht her ist natürlich nicht so viel, weil so getrocknete Gewürze wiegen nicht viel. Aber das sind so richtige, so wie Masskrüge von der Größe her. Und die sind voll. Da haben wir jeweils an mit Oregano, Liebstöckel und Majoran, weil das sind die drei Gewürze, die im Hause Endstrasser groß geschrieben werden. Also das wird massiv viel hergenommen. Weil wir oft auch italienisch kochen und da braucht man Liebstöckel und Oregano, sehr viel. Majoran natürlich für Fleischgerichte. Und da wir wieder besseren Wissens immer ab und zu doch noch Fleisch machen, ist Majoran.
Okay. Mhm. Dabei. Diese Essensnacks, wo man am Wochenende in der Küche steht.
Hast du, Marco, hast du irgendwas Snack gegessen?
Eigentlich? Nein, Snacks habe ich gar nichts, leider. Oh, halt doch, ich war immer verköstigt auf der Uni. Da hat eine Arbeitskollegin, und ich weiß, wenn 90% der Leute sagen, na weh, sie hat einen Lakritz-Adventskalender. Da ist jeden Tag so eine kleine Packung mit so Lakritz-Varianten. Heute war Schoko-Honig und mit Lakritz drinnen. Gestern war so ein Lemon-Lakritz-Ding. Kugeln seines meistens, voll egal.
Also ich bin da nicht voll, na weh, aber ich bin da mit einem moderaten Fragezeichen dabei.
Ich bin Lakritz, hat mich nie so, also ist das Haribo Lakritz da, und das hat mich nie so angeschaut.
Ist so geil, man muss das nie teilen. Ist so gut. Ja.
Es hat aber schon, irgendwie hat es was, aber irgendwie auch nicht viel. Ich habe halt Nikoläuse besorgt und ich bin wieder einmal erschrocken, was Schokolade aktuell kostet. Ich mache beim M-Preis haben sie nämlich die Nikoläuse heute schon um 49% abgesetzt. Aber es ist eh clever. Und ich möchte, ich brauche eh noch Nikoläuse. Bin zum M-Preis, natürlich gibt es keine mehr. Alles schon weg. Gut.
Of course.
Dann bin ich noch in Müller und in Spar, um alle zu nennen. Und boah, ist echt, hey, kostet einfach so, also es gibt ja den, von Milka gibt es ja den riesigen, den geilen, oder? Der kostet 5 Euro. Und ihr mir selber einen Kraft, so ein Nuss-Nikolaus, in kleinen, der kostet einfach 3,49 €. Dann denke ich mir so, weißt du, das ist jetzt keine Tafel, oder? Die große Milchkartoffel kann mir auch schon mal geben, kostet jetzt auch 5 €. Aber da, der hast du schon ein bisschen was davon. Aber so ein Nikolaus, den habst du ja weg am Abend, oder? Wenn nicht einmal, also, der ist ja einfach, der ist ja in 3 Bissen also weg.
Die Hälfte ist im Pulli rein und die andere Hälfte
im Maul. Ja, aber die Hälfte isst man immer. Nein, jedenfalls habe ich Nikolaus gekauft. Und jetzt muss ich euch fragen, habt ihr das auch so gegessen früher als Kind? Jetzt kommt's. Also bei Nikolaus oder Osterhas. Also ich habe es immer so gemacht, ich habe immer das so einige abgebrochen, also oben so eingedruckt, dass es eine fliegt, was dann so rausgelegt.
Ausgedruckt.
Nikolaus. Schon, oder?
Ja. Macht man schon so. Habe ich schon auch gemacht. Okay. Bei Heiztag brich ich auch gerne so große Scherben aus und isst die.
Ja, ich finde, das Problem bei so Nikoläuse und auch bei Osterhasen ist, oben der erste Teil ist immer so dick. Also die Ohren, die sind immer so dick oben. Und dann wird es Nikolaus der Hut. Und dann wird es halt so dünn nach unten. Aber es ist schon geil. Also ich finde schon, es hat schon, ist schon was anderes, so eine Figur zu essen, wie jetzt eine Tafel, finde ich.
Ja.
Ja, ich bin immer nur der Verschwörungstheorie, ich bin Vertreter von einer sehr meiner Meinung nach unschuldigen Verschwörungstheorie, und zwar, dass die Nikoläuse, die Krampusse und die Osterhasen haben ja die exakt gleiche Form. Und bis heute, das glaubt man mir nicht, bis heute, ich beschwöre das, ich habe als Kind einmal einen Schoko-Nikolaus gekriegt und habe ihn ausgepackt und die haben ja, wenn du die Folie wegtust, dann haben die ja nur so eine Prägung, wo quasi das Gesicht vom Nikolaus oder das Gesicht vom Krampus oder der Osterhase, dass das noch so aufgeprägt ist.
Ja.
Und ich habe dann Nikolaus ausgepackt und unter der Folie war es ein Krampus.
Mhm. Ja, der war einfach falsch eingepackt.
Ja, aber Krampus und Nikolaus, das kann ich mir vorstellen.
Aber der Osterhase schaut nicht gleich aus wie der Nikolaus.
Ja. Es gibt auch gewisse, ich weiß nicht, von einer Marke, da ist das, glaube ich, die ganz gleiche Form.
Ist aber komisch.
Die Prägung innen, oder gibt es keine Vertiefung? Gesicht und so.
Ja,
dann kann ich es mir vorstellen, wenn das nicht ist. Aber sonst nicht.
Ja, aber ein Haus, also okay, die Hasen, du meinst jetzt einen stehenden Hasen, oder?
Ja, die stehenden Hasen, nicht die Lindhasen.
Das ist ja komisch, Nikolaus.
Kleiner Lord Lindhasen, die man so
sind auch nicht viel teurer wie Milchhasen mittlerweile. Ja, aber jedenfalls, jetzt habe ich heute eingekauft, Nikoläuse, weil jetzt ist ja Nikolaus morgen. Und jetzt, die Nella hat ihren Schuh schon vor die Tür gestellt. Wir machen ja bei uns Clash of Culture Clash quasi. Tirol und Deutschland. In Deutschland wird der Schuh vorne rausgestellt und dann wird der Schuh gefüllt vom Nikolaus. Und bei uns ist dann am Abend kommt der Nikolaus und der Krampus und dann gibt's noch was.
Wird der Schuh schon anders gefüllt. Genau. Campus.
Ich möchte jetzt gleich einen weihnachtlichen und vorweihnachtlichen Tipp abgeben und zwar
darf sein.
Ich möchte zur Weihnachtszeit in YouTube-Kanal vom Manuel Cavaleras promoten. Der Marco kennt es schon. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo der Herr Manuel Cavaleras herkommt, aber ich bilde mir ein, dass ich irgendwo mal gehört habe, dass das ein Osttiroler ist.
Ah, das ist ein Schauspieler, oder? Oder Schriftsteller?
Nein.
Kabarettist?
Ich weiß nicht genau, was der sonst noch macht, außer sein YouTube-Kanal. Aber der hat einen YouTube-Kanal, in dem er so ganz, ganz einfach und krud gezeichnete so Cartoons macht, die ungefähr zwischen 1 Minute und 5 Minuten lang sind. Und die immer schwer von der Situationskomik des österreichischen, der verschiedenen österreichischen Akzente leben. Und der hat eine Weihnachtsserie, wo er jedes Jahr zu Weihnachten die Geschichte von einem kleinen Jungen erzählt, der sich ein Samurai-Schwert aus Japan wünscht zu Weihnachten. Und ich bin schon so gespannt auf die heutige Weihnachtsepisode, weil die verspricht, großartig zu werden. Ich will da jetzt gar nicht viel spoilern, Marco weiß, wovon ich rede.
Ja, mir ist selber zock.
Ja, das hast du aber eben schon gesagt.
Und ich bin nicht gespannt,
wie heuer das
der Ringe.
Wo er da, Herr der Ringe, genau, und wo, was sagt er immer, der Bub am Ende? Ne, oder?
Ich bin schon mal ein Kaugummi-Automaten.
Ja,
PlayStation. Hey, der YouTube-Kanal ist wirklich, dass der nicht mehr Follower hat und dass der nicht.
Ja, aber jetzt, wo es erwähnt, ihr werdet ja skyrocketen.
Also, ja, wie unser. Jetzt, warum unser hat der nicht mehr? Oder? Warum soll der mehr haben wie uns? Wie mir.
Jetzt, wo er von der Reichweite vom Popkultur-Beichtstuhl zerrt, profitiert, ja. Wahnsinn, super gut. Manuel Cavalleras, fantastisch. Bitte merken, bitte anschauen, bitte liken.
Ihr habt ihn noch nie liken gesehen.
Übrigens, apropos liken, Österreich ist in der WM nächstes Jahr in der Gruppe mit Algerien, Jordanien und Argentinien. Just
um was geht's
jetzt? Random Fact, Fußball.
Fußball.
Fußball einbringen in die Welt. Und,
Jordanien kann ich nicht einschätzen. Argentinien gut, würde ich mal sagen, Argentinien, oder?
Argentinien ist Weltmeister, ja, Messi.
Und Jordanien, Algerien. Und
Algerien. Kann ich auch nicht einschätzen, aber ich finde es eher eine lustige Gruppe, aber ich hatte halt voll gern eher so, noch so einen Exoten gehabt. Weißt du, also so wie
Curaçao.
Ach so. Ja, nein, so Curaçao oder Haiti oder Kap Verde oder sowas. Also irgend sowas, was halt bei der WM irgendwie Spaß macht, oder? Ja.
Michi, du als unser Sportreporter, du als unser
Sportler.
Unser quasi
der Mann in der Unterschicht.
Der Mann
in der Unterhosen. Ja. Was bitte, was darf ich denn beantworten?
Du als unser Sportreporter, wie schätzt du die Chance für Österreich in der Gruppe ein?
In der Gruppe wie gesagt, Jordanien, Algerien habe ich nicht so viele Informationen dazu, aber wir müssen auf jeden Fall den Anspruch auf Aufstieg haben. Also Gruppenzweiter muss schon drin sein und das ist auch drinnen. Argentinien wird schwierig, aber man muss bedenken, liebe Freunde, wir waren bei der Europameisterschaft in der Todesgruppe, sogenannten Todesgruppe, mit Frankreich, Niederlande und Polen und haben diese Gruppe als Gruppensieger dann quasi gewonnen. Also haben diese Gruppe dominiert, haben gewonnen. Also möglich ist alles. Aber es ist natürlich nicht die Deutschland-Gruppe, weil Deutschland hat natürlich wieder ein Masel gehabt. Deutschland hat eine folgende Gruppe, und das ist auch noch schnell, um den Fußball noch ein bisschen mehr in den Podcast zu bringen. Deutschland hat die wunderbare Gruppe mit Ecuador, der Elfenbeinküste und Curaçao. Klingt wie ein Cocktail.
Blue Curaçao.
Ja.
Ja. Na, aber
nein, unsere Gruppe, Fall, wir haben drei mit A, wir sind eine AAA-Gruppe, ja, oder?
Argentinien, Österreich, Österreich, Austria. Ja.
Cool.
Wir hatten noch Australien ziehen können, das war cool gewesen.
Wow, das war geil gewesen.
Wann ist denn die nächste WM?
Nächstes Jahr, 2026, in USA, Kanada und Mexiko.
Was? Was? Moment mal. Über den kompletten Kontinent verteilt wird die WM gespielt. Ja,
auf drei, also ist vier, das immer so? Vier Zeitzonen. Nein, zum ersten Mal nicht so. Vier Zeitzonen und was weiß ich. Wird ganz spannend. Ja.
So, schön.
Genug.
Da freuen wir uns Sport, drauf. Halt, mir fällt noch ein Snack rein. Halt, Snack, Pause. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal Campinos gegessen habt. Die Zuckerlein. Mit Erdbeergeschmack. Was gibt's da? Campinos. Nein, Erdbeer nicht. Zitronos. Das sind diese durchsichtigen Zuckerlein. Also durchsichtig gelb oder durchsichtig rosa.
Ich habe noch gar nie gegessen.
Doch.
Ah, die mit dem Swirl. Die sind so Sahne.
Also Vertiefung ist obendrein. Nein, nicht die mit dem
Swirl. Ah, ja, okay, aber die sind super alt. Ja, da gibt es Kirsche, oder?
Ja, genau, Kirsche, nein, nicht Erdbeer, ich sage immer Erdbeer, Orange.
Himbeer.
Zitrone. Ja, da wird es mal ein paar liegen gehabt bei
Zitrone,
mir.
Zitrone, Orange, Kirsche, schwarze Johannisbeere.
Ja, boah, das ist ein Nostalgiezucker, hey. Das ist geil.
Das ist ein voll, jetzt wo ich sieg, das ist ein voll Nostalgiezucker, ja.
Oh, jetzt habe ich es gerade gegoogelt. Stimmt. Ja, okay. Das sind ja die Oma immer gehabt. So. Ja. Das ist eine typische Oma-Süßigkeit, finde ich.
Mhm. Und wäre das echte.
Die haben ja dieselbe Form wie die Welt das echten, nämlich.
Stimmt, ja. Ist auch die gleiche Presse. Ja. Was man sich viel zu es selten stork. Kraft, weil ich gerade stark sehe, was man sich viel zu selten Kraft, finde ich, sein riesen Chocolate-Schuh.
Ah, das ist sehr gut. Aber ich habe jetzt auch schon von mehr Leuten gehört, dass je älter man wird, desto kritischer ist die Konsistenz von die Stork. Meinst du die Riesen, oder?
Mhm.
Mhm. Ja, genau. da muss man sich natürlich sehr auf seine intakte Zahnsubstanz verlassen können.
Ja,
weil
auserzogen.
Da kann's sein, dass das Teile des Esszimmers im Bonbon bleiben.
Apropos intakte Zahnsubstanz, ich habe mal beim Popkultur-Beichtstuhl Kino-Event Back to the Future mit der Popcorn-Krone einen Teil vom Zahn ausbrochen.
Hat nichts okay. mit 4DX zu tun gehabt, das ist einfach so passiert.
Ich habe nämlich Popcorn geschmaust und beiß aus der Korn und dann tut es kurz voll weh und ich dachte, au, aber das kennt man ja, oder? Also wenn man so unerwartet auf eine Popcorn-Krone drauf beißt, dann kennt man das so weh. Dann denke ich mir, au, scheiße, was hat es weh getan? Egal. Ist weiter und nachher beiße ich auf sowas Harz und denke mir, was ist denn das? Und dann denke ich mir, warum ist denn da ein Stern in meinem Popcorn? Und nimmst so und spuckst so aus und haust auf den Boden und dann fahre ich so mit der Zunge über den Zahn innen und denke mir so, ah, da hängt jetzt noch so ein Popcorn-Hautkorn. Weißt du, das hat ja so,
so ein Schaus drüber. Ding, ja.
Genau. Ich dachte, das hängt da noch. Und dann denke ich mir, nein, das hängt nicht da. Ich habe einfach einen Teil vom Zahn weg. Das ist nämlich genau da, wo ich eine Plombe habe, oder? Also beim Zahn, wo ich eine Plombe habe, also die muss ich als Kind oder als Jugendlicher mal kriegen, weil ich habe jetzt schon ewig nichts mehr gehabt bei den Zähnen. Und da ist jetzt halt einfach, blöd gesagt, oben ist es noch gerade, aber drunter ist so ein Teil ausgebrochen. Und das andere, bevor ich nach Marokko geflogen bin. Aber ich muss jetzt zum Zahnarzt gehen, das richten lassen.
Hast du schon einen Termin?
Nein.
Gehst ambulant?
Nein, ich rufe meinen Zahnarzt an und muss halt einmal hingehen.
Richtest du den Scheiß?
Ich habe es leider nicht geschafft, weil es tut jetzt nicht weh, es tut jetzt nicht weh und nichts. Wenn ich so einatme, dann spürt man schon, dass ein bisschen was, wenn ich so, dass es ein bisschen zieht. Aber ja, das war witzig. Ja.
Gut. Boah, das macht mir ein bisschen fertig, das Geschichtel, muss ich sagen, hey, bist du blöd?
Ja, also im das ist immer so, man denkt, wenn du das jetzt erzählt kriegst, ist es, glaube ich, schlimmer für die, wenn du es erzählt kriegst, deine Vorstellung, wie mir was passiert ist, weil es einfach so out of the blue war, weißt du, einfach Popcorn, auf so Haut Popcorn beißt man alle, also beißt man immer wieder mal, oder?
Eben, deswegen kaffe ich es nicht. So scheiße.
Vor allem, wenn es halt gerade so gut schmeckt und man da so richtig euphorisch einbeißt, dann denkt man, geil. Ja. Aua.
Ah. Eben, Popcorn ist scheiße. Fertig.
Ja, so, aber jetzt haben wir gleich genug über Snacks und genug über zum Beispiel fast die halbe Episode über Snacks und abgebrochene Zähne geredet.
Ja, ich habe den Witz gar nicht mehr bringen können. Die wollten sofort machen, wo der Enti gesagt hat, mir ist gar nicht aufgefallen, dass sie über was sie geredet hat oder was er selber gesagt hat. Das wäre dann, der hätte wahrscheinlich nicht einmal gemerkt, wenn unter seine Viers irgendwie so eine Geheimbasis gebaut worden wäre. Und die Russen oder so.
Ja, das war ein Hammer-Callback-Gag von Marco, von unserer letzten Folge, die über Stranger Things gegangen ist. Super, ja. Marco. Du kriegst dafür den goldenen Ehrennagel.
Den Callback, geil.
Den Komödiennagel der Stadt Innsbruck in die Brust geschlagen. Jetzt wird's ernst. Jetzt muss ich nämlich über was reden, was einen Michi betroffen hat. Mir brennt es jetzt schon seit 2 Wochen auf dem Herzen. Und den Zorn in mir, der ist mir verstärkt worden, weil ich jetzt gesehen habe, ich habe eine Benachrichtigung gekriegt von Casio. Den Artikel, für den sie sich interessieren, ist jetzt erhältlich. Und zwar ist es um die fucking Stranger Things Uhr gegangen.
Auf Back to the Future.
Scheiße jetzt nämlich. Ja, zuerst nur, ihr habt mich ja auch für die Stranger Things Uhr angemeldet. Und die können mir mal gern haben. Hey, weil es fängt jetzt so an. Der Michi und ich haben uns beide angemeldet, weil wir gern die Back to the Future, 40 Jahre Back to the Future Jubiläumsuhr gehabt hätten. Der Michi hat das Basismodell dieser Uhr gerade am Handgelenk gesehen. Und zwar ist es eine Taschenrechneruhr mit Metallband und Metalloptikgehäuse. Und aus genau der Uhr haben sie eben den Fluxkompensator gethemte Casio Taschenrechneruhr gemacht und sie mit einer sehr speziellen Verpackung eben auf den Markt gebracht. Ich glaube sogar in so einer VHS-Hülle, glaube ich, so schaut es ähnlich
aus. Coole Hülle, ja. Die Hülle ist cool, als coolste an der Uhr.
Ja, Michi, hast du die nur auf der mitteleuropäischen Casio-Seite angemeldet?
Ja, halt auf der, wo ich den Account habe. Ja.
Okay, ich habe mich noch, weil der Account ist international, ich habe mich noch in Japan und in USA angemeldet. Und in alle, auf alle drei Seiten hey, ich weiß wahnsinnig, die fucking Scalper. Also es war quasi nicht möglich, wenn du nicht einen Bot verwendest oder irgendwelche unlauteren Mittel, ich behaupte es jetzt einfach, weil ja, das kann nicht anders sein, eben so eine Uhr zu bekommen. Ich habe die Nachricht gekriegt, dass sie jetzt auf dem US-amerikanischen Markt erhältlich ist, weil in Japan no chance in hell. Also das ist einfach alleine schon die Entfernung wahrscheinlich, ist die Verbindung zu langsam, als dass das geht. Und es war einfach so, dass es bei uns in Europa und in Amerika so war, dass du nicht auf die Casio-Seite kommst überhaupt. Also man kriegt die E-Mail, dass der Artikel erhältlich ist und dann gehst du auf die Casio-Seite und dann steht einfach da, ja, geht nicht, komm später wieder.
Ja.
Und innerhalb von, ich glaube, ja, lass es 30 Minuten gewesen sein, hat es schon geheißen, ja, online ausverkauft. Und das, da kennt die echte, da kriege ich einen Kizzi.
Ich hab's auch, also die Stranger Things habe ich gar nicht mitgekriegt, die hat immer so einen Schad drauf beworben, aber ist eh wurscht in dem Fall. Ich finde das auch, ich finde das total, also ich finde das echt, da muss ich sich irgendwas einfallen lassen. Weil es war eben so, dass sie dann bei mir auch, glaube ich, keine Ahnung, 10 Minuten spart auf eBay um 300, 320 Euro. Und
ja, eben.
Also das doppelte einfach. Und da denke ich mir so, hey Leute, das ist einfach nicht der Sinn dahinter, ne? Ja. Ja, das hat mir echt
was. Ich meine, ich wüsste auch nicht, was das bessere System ist, wie einfach quasi das so Wild-West-mäßig. Erstens, ich finde es schon einmal richtig mühsam, wobei ich nicht weiß, wie das bei so Special Editions ist, aber es muss auch gehen, dass gewisse Händler das kriegen. Weil ich habe mich auf Händlersuche begeben und ich habe da so einen kleinen, ich habe da einen Laden meiner Wahl, den ich jetzt nicht verrate, wo man Special Editions meistens sehr gut kriegt, so, aber die Sachen gibt es ja wirklich nur in Innsbruck, ja. Aber die Sachen gibt es wirklich nur online und das finde ich ganz, ganz daneben, hey, weil das öffnet dann so Scalpern Tür und Tor.
Auf welche hast du dich beworben? Auf die schwarze oder auf die silberne?
Was meinst du jetzt?
Stranger Things.
Auf die analoge mit dem Ziffernblatt.
Cool.
Ja. Aber das lasse ich jetzt. Ich habe da keinen Bock drauf jetzt momentan. Weil das hat mich so zornig gemacht mit der Back to the Future Uhr.
Ja, vor allem.
Es muss da irgendein System geben, dass man sich da. Ja. Dass man sich da. Ich weiß nicht, es muss da irgendein System geben, das muss ja irgendwie anders funktionieren. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich mir den Game & Watch von Zelda gekauft habe.
Mhm.
Und da war es zum Beispiel so, den hat es, glaube ich, da hat es ein exklusives Amazon-Kontingent gegeben.
Ich habe den auf Amazon gekauft,
ja. Ja, und da hast du pro Account nur einen kaufen können.
Mhm. Also hat man jetzt mehr kaufen können? Weiß man das, oder?
Hat ich so glaube, du Accounts hast auf der Casio-Seite beliebig viele, wenn du dazu gekommen bist, hast du beliebig viel Stück kaufen können, glaube ich.
Okay.
Ja.
Was war die Auflage, wie viel es da gegeben hat?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Ja.
Aber es ist jetzt eh weltweit ausverkauft, also es gibt eh keine Chance mehr, dass man nur eine kriegt auf normalen Wege. Ja, das so viel dazu. Das hat mich echt ein bisschen genervt und wir haben jetzt zum Trost habe ich mir die neue weiße Taschenrechneruhr gekauft. Die schaut nämlich ein bisschen cooler aus wie die Back to the Future Uhr.
Ja, meine Back to the Future Uhr, wenn ich sie kriege, hat das immer gekauft. Aber ich bin jetzt auch nicht super traurig, weil sie war jetzt nicht so besonders, dass man sagt, boah, die ist so unglaublich gut jetzt. Sie hat halt hinten das Back to the Future eingraviert gehabt oder einen Fluxkompensator, aber jetzt optisch hat sie von vorne gleich ausgeschaut wie jede andere. Also nicht super speziell, oder?
Ja, sie waren in die Farben vom, die Tasten vom Taschenrechner waren in die Farben vom Fluxkompensator.
Aber nur, nein, nicht die Tasten, sondern nur die Beschriftung, oder?
Die Beschriftung, ja, ist Ziffernblatt, ja.
Und ja. Ich habe die Taschenrechneruhr und eigentlich ist sie total das Design-Fail, weil sie einfach, also die, was ich habe, die gelbe mit dem schwarzen Display, also entweder ich muss eine neue Batterie reintun, aber das siehst du überhaupt keine Uhrzeit drauf.
Ja, weil sie auch keine Hintergrundbeleuchtung hat.
Ja, eben.
Ja, das stimmt.
Ja, na, genug geredet.
Ich hätte es ganz locker genommen.
Ja, ich bin gerade auf der Suche nach Computerspielen. Wobei das Jahr ja super Computerspieljahr ist eigentlich, aber ich habe jetzt ja Star Wars Outlaws ausgespielt, inklusive aller DLCs und somit auch mein Ubisoft Plus-Konto wieder gelöscht. Und jetzt habe ich ein bisschen durch den Game Pass, gestöbert und wollte schauen, was es für Spiele gibt. Aber boah, ich bin irgendwie ein bisschen lost. Jetzt habe ich heute Ball Pit angefangen. Das hast du schon gespielt einmal?
Ah ja, das ist geil.
Es ist ein Roguelike. So. Oder Roguelite. Wo du quasi von unten nach. Marco, du hast eh davon erzählt, glaube ich, oder? Letztes Mal.
Nein. Glaube ich nicht.
Ente du?
Aber das ist.
Das ist so.
Na, der Marco hat von einem anderen Spiel erzählt, das ich auch gespielt habe, aber später dazu mehr.
Ballbit, bist du ein Held? Ich habe erst zwei freigeschalten. Gehst vom unteren, also läuft von unten nach oben, so ein Shooter quasi, also wie halt diese klassischen Arcade-Shooter. Aber der Punkt ist, es ist so ähnlich aufgebaut wie das Arkanoid-Kasten am Gameboy. Wo du das unten
da, die Plattform warst, leider,
was du Ball warst. Genau, also du schierst quasi Bälle auf und die prallen von den Gegnern ab, prallen wieder zurück, du fangst sie wieder und du musst nicht aufpassen, dass sie nicht bei dir vorbeigehen wie bei Arkanoid, sondern du schierst einfach, triffst die Gegner, die Bälle kommen wieder zurück, du sammelst sie wieder und schierst sie wieder auf und musst halt die immer weiter nach unten kommenden Gegner Massen zerstören. Es gibt, glaube ich, war Endbosse bis zum finalen Endboss bei Arm Run. Du sammelst so Diamanten ein, die dir Experience-Punkte geben, levelst ab, kannst da bessere Bälle kaufen, kannst da verschiedene Power-Ups kaufen, dass du schneller gehen kannst, dass die Bälle sich teilen, dass sie durch den Gegner durchgehen, dass sie Erdbeben auslösen, dass sie Feuerschaden machen, dass sie Eisschaden machen, dass sie Windschaden machen, dass sie Laser über die ganze Breite oder über die ganze Länge ausschießen. Da gibt es extrem viele Kombinationen wieder. Du kannst Bälle evolutionieren, dass sie besser werden. Du kannst sie fusionieren, dass sie quasi zusammen, dass das Erdbeben mit Feuer zusammen durch. Da kriegen halt alle ein Erdbeben und einen Feuerschaden. Genau, da schaltest du deine Runs und danach kommst du wieder quasi auf der, in dein, also nach oben. Das die Geschichte ist jetzt nicht so. Die Geschichte ist eigentlich wurscht, es gibt. Ja, die Geschichte ist auch egal. Dann kommst du wieder nach oben und oben kannst du dir so eine Fläche aufbauen, wo du Ressourcen abbauen kannst. Da kannst du Felder pflanzen, da kannst du Gebäude bauen. Ressourcen quasi dann ernten und mit den Ressourcen kannst du wiederum Sachen bauen und dann somit dein Bild halt einfach besser machen und mehr Helden freischalten und dann die da durch die Levels fighten. Und das habe ich ganz lustig gefunden, weil ich mir gedacht, jetzt irgendwie eben so Outer Worlds anfangen oder Cyberpunk oder so. Boah, das zahlt mir einfach gerade, das ist mir irgendwie, glaube ich, alles zu mühsam. Vielleicht schaffe ich das zu Weihnachten nochmal. Deswegen habe ich so ein bisschen nach so Roguelike und Roguelite-Spiele gesucht und bin über das gestolpert. Das finde ich ganz geil. Das kann man es recht einmal. Das ist relativ schnell gelernt, ist relativ schnell ein paar Runden gespielt und ist nicht viel hin. Das finde ich ganz cool.
Ich habe es mal gerade angeschaut, das schaut da ziemlich, ist aber, hast du da zwei verschiedene Spielebenen, hast du gesagt, einmal, wo das mit die Bälle passiert und einmal so ein Farming.
So ein Farming-Base-Building, okay. Ja.
Und bist das, du, ich sehe das an einem kleinen Ritter, bist du das dann, oder?
Genau, du bist ein kleiner Ritter und das ist dann so ein bisschen à la Vampire Survivor, weil es halt dann quasi, irgendwann wird es voll unübersichtlich, weil du so viel Bälle schießt und alles explodiert gleich mehr und flickert umeinander. ist aber sehr befriedigend. Also ich finde, das hat ein ganz gutes Trefferfeedback und so. Und ja, ist ganz ein lustiges Spiel, weil du halt auch ein bisschen strategisch spielen musst, weil die natürlich immer weiter runterkommen zu dir und sobald sie ganz unten sein, fügen sie dir Schaden zu oder wenn du zu nah zu so einem Gegner hinkommst, oder? Jetzt musst du halt überlegen, okay, wenn jetzt bei den Gegnern eigentlich vorbeischießt, das, und dann nach oben und dann prallen sie quasi von oben nach unten oder so, wie es bei dem Arkanoid einmal das Ziel war, dass du einfach vorbeischießt und dass sich dann von oben selber abbaut. Aber wenn du halt auf das konzentrierst, genau, wenn du halt auf das konzentrierst und nicht aber die, was schon näher bei dir sind, abschießt, dann läufst du halt da wieder Gefahr, dass die angreifen. Und da gibt es halt auch noch so Perks, dass es doppelter Schaden, wenn sie von links getroffen werden, doppelter Schaden, wenn sie von hinten getroffen werden. Also ist ganz witzig, ist echt, kann man strategisch spielen und ja. Und ich glaube, das Base-Building oben oder das Farming oben, ja, das ist halt, das Lustige ist, wie du deine Felder aberntest, ist gleich wie unten. Also du hast halt deine Arbeiter und die schierst du quasi auch, also lässt du einfach los, also schau diese Linie, diese Ziellinie, und dann sagst du, okay, jetzt geht's los und dann prallen sie auch ab von den Häusern und von den Ecken und alles, was sie berühren, ernten sie, oder? Also es kann auch sein, dass sie da beim Feld vorbeilaufen und das gar nicht ernten, weil es halt nicht auf ihrer Prallroute liegt, quasi.
Die ja. Prallroute, wer kennt sie nicht?
Kennt sie nicht, die gute Prallroute.
Ja, nicht gewusst, dass das im Game Pass ist, aber das glaube ich, werden wir gut
werden. Das ist im Game Pass, ja. Das cool. Ist ganz, ja, wie gesagt, ich bin ja nur mehr im Game Pass unterwegs. Also das gibt für mich gar nicht mehr ins Haus aktuell.
Ich habe was gespielt, was der Marco vorgeschlagen hat, nämlich Clover Pit. Habe ich mir runtergeladen. Mhm. Und ein paar Runden gespielt. Und das, also ich sage jetzt gleich, das Ende vom Lied war, dass Clover Pit für mich die Einstiegsdroge in meine zweite Palatro Karriere war jetzt, meinen zweiten Anlauf.
Ja, hast du die echt so erwischt?
Ja.
Lustig.
Cloverbit hat eine extrem geile Atmosphäre. Es hat so ein bisschen, als ob das irgendwas wäre, was in die Backrooms ist. So ein bisschen Backroom-Vibes hat das Ganze. Ist sehr, sehr, sagt man, Boomer-Shooter-Optik halt, mit die. Mhm. Mit die,
ja,
mit
PlayStation-1-artig.
So. PlayStation-1-artig, ja, genau. Und der Marco hat es eh schon erklärt, also im Prinzip hat es ein bisschen was mit Balatro zu tun, weil es ist jetzt nicht ein Deckbuilder, sondern du baust dir so ein bisschen deine Glücksbringer auf, die du dann verschieden kombinierst, um eben bessere Ergebnisse bei deinem einarmigen Banditen zu haben. Du stehst, wie gesagt, vor einem einarmigen Banditen und neben dir ist Automat, wo du Schulden zurückzahlen musst, und wenn du das eben nicht schaffst, innerhalb von 3 Anläufen, glaube ich, oder? 3?
Boah, das ändert sich dann immer. Später, glaube ich, nochmal. Ja.
Ändert sich dann später. Dann geht eben, dann ist vorbei, dann geht Falltür auf und ist zu Ende. Es hat aber nicht die Raffinesse wie Balatro, finde ich. Also mir kommt vor, du hast nicht so viele Möglichkeiten.
Mir kommt halt vor beim Cloverbit, es ist halt so viel, also das ist das Glücksspiel mir noch ein bisschen zu viel. Also das ist mir einfach zu viel Glücksspiel, da kriegt man vorher zu wenig Einfluss.
Ja, würde jetzt auch sagen, es ist zwar später, schaltest du dann nochmal so Spezialkarten frei, die du wie On Run einsetzt und die verschwendest dann, oder die sind dann weg dann. Da wird es ein bisschen interessanter nochmal, aber es ist halt nicht auf dem Palatro-Level, würde ich sagen. Palatro ist so irgendwie so, in den ersten paar Runden so entscheidet sich so ein bisschen so, ah, okay, ja, das kriege ich, probiere mal so, das Spiel zu gewinnen. Mhm. Und bei Cloverfield, vielleicht müssten wir mehr Zeit in der Cloverfield, sage ich schon, Cloverpit. Ja. Vielleicht müssten wir mehr Zeit investieren, aber dann, es ist noch nicht so schnell zum Durchschauen irgendwie. Mit, okay, das ist eine gute Lösung oder was anderes. Ja. Ich habe es dann auch nicht mehr weitergespielt später.
Ich habe da ständig das Gefühl, hey, ich müsste jetzt irgendwie rauskommen, wenn ich das gewinne und dann geht es irgendwie anders. Also, weißt du, es fühlt sich schon sehr wie ein richtiges Videospiel an, weil es im Prinzip ein Ego-Shooter ist. Also, du bist ja eine Figur, die in einem 3D-Raum sich bewegt.
Ja.
Und irgendwie ist das ständig im Hinterkopf, ja, okay, jetzt schaffe ich das und dann geht's weiter, so irgendwie, als ob das nur ein Teil von was Größerem wäre, so ein bisschen. Ja.
Ja, das, ja, da, so, das kann also ein Spiel innerhalb von Duke Nukem sein.
Ja.
Ja, aber da ist, wenn ihr Inscription gespielt habt, da ist das genauso. Da ist das erste Spiel, was man spielt, so, okay, ich habe das jetzt geschafft und jetzt komme ich weiter in der Welt und jetzt sehe ich, was es noch alles gibt. So, Inscription ist so für einen, der mehr Story will und mehr Fortschritt, ist vielleicht eher was.
Ah, ich sehe das gerade. Er hat einen ähnlichen Look, gell?
Ja.
Oder? Ja. Gibt es momentan, Cloverbit gibt es momentan im Game Pass, gibt's, ich habe gerade geschaut, nicht für Android, also weil das würde sich ja anbieten, das auch mobile zu spielen, ja. Gibt es nicht für Android, aber gibt es glaube ich auch auf der PlayStation und für den PC, oder?
Ich habe es am PC gespielt, ja.
Ja. Ja. Und im Michi, darf ich sagen, ich weiß schon, was du meinst, dass du dir ein bisschen lost fühlst, weil du wirst ja auch wahrscheinlich immer nur wenig Zeit bei der Hand haben für gewisse Spielerunden. Aber ich glaube, dass wenn du wieder mal eben sowas mit Story spielen möchtest, das sich aber in einem kleinen Rahmen haltet, weil Outer Worlds 2 schon geeignet für dich. Und wenn ich das 2 hat, dann ist 1, weil das ist ja noch kleiner und gemütlicher.
Ich habe 1 ja auch gespielt, cool. Aber das da, ja, keine Ahnung, was das nicht. Ich habe es 1 gespielt, das war ganz witzig, aber ich weiß nicht, wo mir das dann. Ich war dann auf dem Raumschiff. Und dann ab dem Raumschiff habe ich dann nicht mehr weitergespielt. Was eigentlich rum?
Ja, das ist ja ganz am Anfang gleich, eigentlich. Ja. Das 2er ist jetzt halt, bietet halt viel mehr Rollenspielelemente. Ich habe ein bisschen gelesen, dass sich Leute so beschwert haben, wie geradlinig die Story ist und wie wenig Einfluss man auf den Verlauf der Story hat, wenn man sich für einen gewissen Weg entscheidet. Das ist schon klar, es ist kein Baldur's Gate 3, also du kannst da jetzt nicht die Story wirklich, als ob es die echte Welt wäre, weil gerade jetzt bei Baldur's Gate 3 ist es ja so, dass du wirklich je alles machen kannst. Also du kannst ja jede Figur umbringen, du kannst wirklich die Story komplett nach deinem Willen modellieren und die wird auch irgendwo hinführen, auch wenn du für die Story wichtige Leute umbringst. So. Bei Outer Worlds 2 geht das natürlich nicht. Das ist einfach ein wesentlich kleineres Spiel. Ein wesentlich, wesentlich kleineres Spiel. Was aber cool ist bei Outer Worlds 2 und was ich wirklich, wirklich lustig finde, ist, sie machen es wirklich zum Anreiz, mit Negativeigenschaften zu spielen. Also der Charakter hat nicht nur positive Eigenschaften, sondern für jede positive Eigenschaft oder jedes Talent, das du irgendwie hochlevelst, entsteht auch eine negative Eigenschaft, die du zum Teil kommen dir ganz, ganz zufällig daher. Wenn das Spiel merkt, dass du auf eine gewisse Art und Weise spielst, dann kriegst du auf einmal eine Nachricht von deinem Vorgesetzten vom Earth Directory: Hey, wir haben mitgekriegt, dass du so und so drauf bist, wir bieten dir das und das an, aber das kommt mit einem Preis, den du zahlen musst. Als Beispiel, ich bin jemand, der seinen Charakter immer eher ein bisschen breit levelt. Also ich bin jetzt kein so Specialist, der halt sich nur auf Sprache konzentriert oder nur auf Technik, sondern ich kann mich oft nicht so richtig entscheiden und mache meistens einen körperlich schwachen Charakter, der aber mit Schusswaffen und Technik gut umgehen kann. Und in dem Fall habe ich jetzt auch jemanden, der mit Sprache gut umgehen kann. Und dann habe ich die Nachricht gekriegt, hey, Moment mal, du levelst ziemlich broad und das ist irgendwie, du bist leicht easily distracted, hast den Nachteil. Und der Nachteil, der gibt dir pro Level einen Punkt mehr, den du leveln kannst, aber dafür kannst du jedes Level immer nur so hoch leveln, wie dein höchstes Level. Und wenn du jetzt quasi eine neue Fähigkeit willst, dann musst du die neue Fähigkeit bis zu deiner Fähigkeit, die du am besten kannst, auch leveln. Da hast du zwar dann mehr Punkte zum Vergeben, aber du kannst sie halt immer nur auf die gleichen Talente anwenden, die du dir von Anfang an ausgesucht hast. Das heißt, du levelst zwar deine Talente schneller, aber du lernst auch keine neuen mehr, außer du investierst wirklich 4-5 Level in das neue Talent. Und solche Sachen sind ganz cool, weil wir haben gerade über Balatro geredet und wie du deinen Charakter levelst bei Outer Worlds 2, das hat ein bisschen was von Balatro mit den Joker. Also du kannst deinem Charakter positiv und negativ Eigenschaften geben, die für eine komplett andere Art und Weise sorgen, wie du ihn spielst und wie du ihn levelst. Und das finde ich ganz cool.
Hast du das genommen, dann den negativen Aspekt, wo du so breit levelst?
Habe ich dann genommen. Okay. Ja, habe ich genommen, ja.
Zach, du traust dir was, hey?
Das war echt cool. Das machen sie wirklich gut. Das ist ein cooles Spiel, das auch extrem witzig ist. Das Einzige ist, die Leute sprechen so hochqualitatives Englisch. Die haben so eine zum Teil altmodische Sprache, dass sie mir echt schwer tun, sie zu verstehen. Da werden die drücken sich so gewählt aus, dass sie mit meinem Gossenenglisch gleich mal an meine Grenzen stoßen. Also ich habe dann eine Zeit lang für gewisse Dialoge mit gewissen Leuten die deutschen Untertitel eingetan, weil ich sie nicht richtig verstanden habe, was sie eigentlich meinen. Das ist schon ganz
hast cool. Du versehentlich
niederschossen? Also kann ich empfehlen. Dann.
Willst du, dass sie die niederschießt? Ja, gern. Dann schießt du die nieder. Okay. Ja, dann ist jetzt Zeit, dass ich über das Videospiel rede, was ich spiele. Psych! Ich habe gar keins gespielt, ich habe einen Film geschaut. An Oldie, sag ich mal, ich scroll da durch, dass ich die Daten. Wollt's raten, was ich geschaut habe? Ein Film von 1978. Mhm. Ist ein Remake. Oh. Von einem Film von 1954, glaube ich. Und es spielt mit. Da machen wir es nicht ganz so einfach. Jeff Goldblum.
Die Fliege.
Nein. Der Leonard die Fliege Nimoy.
Star Trek.
Nein.
Hä?
Der Donald Sutherland.
Wenn die Gondeln Trauer tragen.
Nein, die anderen brauche ich gar nicht sagen, weil die kennst du glaube ich eh nicht da. Es okay. Ist, auf Deutsch heißt er, die Körperfresser kommen. Oh, geil. Invasion of the Body Snatchers.
Ja.
Ah, okay.
Donald Sutherland als Lockenkopf mit Schnauzbart hat immer so einen Columbo-mäßigen Trenchcoat an. Und ich habe zwar Ausschnitte gekannt von dem Film, habe aber noch nie ganz geschaut gehabt. Und dann habe ich mir ihn jetzt angeschaut und der ist zwar ziemlich altmodisch gemacht, mit dass Szenen einfach lang gehen, wenig Schnitte sein, aber der ist echt gut. Der ist echt gut, der Film, muss ich sagen. Es ist so ein bisschen so ein Mystery-Aspekt drinnen mit kann ich dem trauen irgendwie, weiß ich nicht, ob Leute dem gut gesinnt sind oder nicht. Ist laut IMDb, jetzt sage ich es mal, 7,4er Bewertung ist schon ganz gut, würde ich sagen.
Mhm.
Und es geht darum, dass Sporen aus dem Weltall kommen auf die Erde und durch die Sporen verändern sich die Menschen. Ich glaube, viel mehr will ich jetzt nicht sagen, auch wenn der Film alt ist und Spoiler ist, weil man sollte mit möglichst wenig so Vorwissen in den Film eigentlich eingehen, würde ich sagen. Es geht eigentlich halt darum, wie der Donald Sutherland, der arbeitet fürs Gesundheitswesen und tut eigentlich so Restaurants so nicht testen, aber auf da gibt es ja in der USA gibt es immer so ein Rating oder so einen Stern, oder? Was sie da auch kleben. Ob das irgendwie clean ist oder so, ob der.
Mhm.
Es spielt jetzt aber in San Francisco, ich vermute, gibt es das auch, und der tut halt dann die Küchen anschauen, ob das alles sauber ist und so. Und ja, es fängt damit an, dass eine von seinen Arbeitskolleginnen, von der Freund, der verändert sich. Der schaut zwar komplett gleich aus, aber sie sagt, ja, er ist halt nicht mehr dasselbe. Und das entwickelt sich dann zu dem, dass man am Ende halt nicht mehr weiß, okay, ist wer unter dem Einfluss von den Sporen oder nicht? Und wie funktioniert das überhaupt? Das wird alles irgendwie im Laufe des Films wird schon eigentlich ziemlich alles erklärt. Und mit dem Ende, wo ich jetzt halt nicht viel verraten will, aber das ist halt schon sehr überraschend kommt, würde ich so sagen. Ist fast schon Spoiler, wenn ich sage überraschend, aber ich glaube jetzt nicht, ob das irgendwer den Film jetzt nochmal anschauen wird, wenn er nicht schon mal gesehen hat.
Ich habe noch nicht gesehen, ich würde mal anschauen.
Aber ich habe jetzt Amazon Prime, habe ich gesehen, war er halt drinnen und dachte, boah, den schaue ich mir an. Und boah, was würde ich denn noch auf dem Weg mitgeben? Es ist.
Ist der sehr splatterig?
Nein, fast gar nicht. Gibt, okay, glaube ich, eine Szene und da ist eindeutig zu sehen, so, ja, okay, das ist eine Puppe und so. Also es ist kaum splatterig, aber es ist immer so eine gewisse Spannung da. Man weiß nie so, oh, sind sie in Sicherheit, sind sie nicht in Sicherheit? wenn sie verfolgt halt von wem. Und ja, empfehle jedem. Und viele sagen auch, dass das besser ist als die Version von 1954, wovon viele aber sagen, dass das auch ein voll guter Film ist. Mhm. Und der Hauptdarsteller von dem 1954er Film hat auch eine kleine Gastrolle, habe ich natürlich nicht erkannt, habe erst gecheckt, wo ich dann natürlich die Trivia Facts auf IMDb später angeschaut habe. ja, ist echt ziemlich geil. Und es ist, boah, die Hintergrundmusik, da wird ganz viel so mit Orchester-Sounds gemacht. Mit so Geigen und Trommeln und Zeug. Teilweise klingt es ein bisschen schräg, aber es passt ziemlich gut zum Film dazu, muss ich sagen. Also, volle Empfehlung.
Okay, hoffentlich spannend.
Würde ich nochmal anschauen sogar.
Ist der Film, wo die sehr, sehr gruselige Szene mit dem Donald Sutherland vorkommt, der so ein ganz, ganz verstörendes Gesicht macht und mhm. so?
Ja, ah, okay. Die hat man okay. sicher vielleicht schon mal gesehen, aber ja. besser ist, man weiß nicht warum oder so.
Ja. ja. Der Donald Sutherland hat auch noch in einem anderen Klassiker mitgespielt, den ich vorher genannt habe, Wenn die Gondeln Trauer tragen. Den kann ich auch empfehlen. Das ist so ein richtiger Brainfuck-Movie, hey. Hättest du gesagt, Die Körperfresser kommen ist ein Horrorfilm?
Ja, schon. Schon ein bisschen. Aber jetzt auch nicht irgendwie so Body-Horror oder so. Es ist ein bisschen grausig, wird schon. Das Blättern nicht unbedingt, aber würde ich schon zu Horror sagen.
Ah, ich sehe gerade mit einem blutjungen Jeff Goldblum, hä?
Ja.
Ja.
Ja. Das war mein Film, den ich das Jahr geschaut habe. Filme habe ich nicht geschaut, glaube ich.
Einen verdammten Klassiker hat sich der Marco da angeschaut. Hey. Ich wollte eigentlich noch mit Marco jetzt in dem Vorgeblänkel über die Comic-Con reden, aber für das haben wir jetzt ein bisschen zu wenig Zeit, glaube ich. Das müssen wir, glaube ich, aufs nächste Vorgeblänkel verschieben.
Mhm.
Weil von der Comic-Con kann ich jetzt so viel sagen, ich war sternkrank und der Marco hat mich da durchgetragen durch die Comic-Con. Emotional und, ja, emotional. kleiner Spoiler, ich habe einmal Nasenbluten müssen, aber warum, das erzählen wir dann im nächsten Vorgeblänkel. Fest Nasenbluten müssen,
aber genau. Nicht,
weil ich krank war.
Sind aber wieder Freunde.
was ich jetzt noch, oder habt ihr noch Kleinigkeiten, die wir noch, wir haben jetzt noch, wie viele, 10 Minuten?
Ja, sowas.
Was habe ich denn noch überlegt, was ich noch gemacht habe? Na, Stranger Things haben wir ja angefangen, die letzte Staffel.
Ja, was soll man kurz sagen, wie weit wir sein? Also ich habe die 4 Folgen, was momentan raus sein, habe ich komplett angeschaut.
Ich habe 3,5 Folgen angeschaut.
NT?
Ich habe 1,5 Folgen angeschaut bis jetzt.
Okay.
Und mit, vor allem, ja.
Ich bin ein bisschen entsetzt, wie overpowered der Demogorgon ist, ehrlich gesagt.
Lustig, weil das haben wir auch besprochen. Was einmal jetzt, vielleicht keine Spoilerwarnung, weil ganz ohne Spoiler, ich sage jetzt nicht mehr, rede nicht über die Handlung, aber über eine Situation, wo die David und ich geredet haben. Wenn man denkt, wie massiv der Demogorgon in Russland, in diesem Gefängnis, da bewaffnete Soldaten niedergemetzelt hat. Und jetzt in Staffel 5 wirkt er für mich eher ein bisschen verwundbarer, ehrlich gesagt, wie er eigentlich in Staffel 4 im Gefängnis ist.
Also ganz im Gegenteil. Ich habe jetzt eigentlich gar nicht so seine körperliche Erscheinung oder seine körperlichen Fähigkeiten gemeint, sondern dass der irgendwie so der kann jetzt ja in jedem Schrank sein, oder? Also der,
ja, das habe ich gestern gerade auch gesagt. Das ist neu. Aber das ist ja der Staffel 4 geschuldet, dass es jetzt Hawkins quasi zerrissen ist. Sie haben ja gesagt, sie haben nur das mit den Metallplatten zugemacht, oder? Weil im Ende von Staffel 4 sieht man ja, dass der Riss da durch ganz Hawkins geht. Und dann haben sie professorisch geschlossen.
Ich habe nicht ganz verstanden...
Warum der Demogorgon jetzt auf einmal so Portale öffnen kann, was eigentlich nur der Wegner kann.
Ja. Ja, wieso der vorher mal im Kinderzimmer von der Schwester von Mike da ist, irgendwie. Das war.
Und wobei aber und sagen muss, dass das nicht ganz konsequent durchgezogen wird, weil ich kann vor später sperren sie dann eine Tür zu und so, ja, jetzt kommt man nicht einer. Ja, ich meine, schon. Da braucht er ein Portal aufmachen, oder?
Ja. stimmt. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, oder können Sie sich daran erinnern, also wie gesagt, wir sind jetzt da immer noch im Spoiler-Bereich von den ersten paar Staffeln, also jetzt bitte Entschuldigung, wenn ihr das nicht hören wollt, dann Schluss jetzt für heute mit dem Popkulturbeichtstuhl, jetzt kommt der Spoiler. Es sind jetzt ja Soldaten permanent stationiert im Upside Down.
Mhm.
Und in meinem Kopf war das in der ersten Staffel zumindest so, dass die der Aufenthalt im Upside Down krank macht, oder?
Nein, das haben sie nur gemeint.
Ja, weil sie sind schon mit Atemschutz und so
ein. Ja, aber, ja, dann, eben. Ja, aber der ja. Will war ja dann drin ohne Atemschutz.
Ja.
Aber der ist ja auch krank geworden.
Der war ja schon besessen. Nur weil ihm der Demogorgon und das Ding eingesaugt hat, oder? Mhm. Dem er den
aber man sieht ja ganz am Anfang, sieht man ja, wie er in seinem Castle Byers so fiebernd und krank da am Boden liegt, oder? Und dann holt ihn erst das Monster und dann wird er erst verseucht vom Weg.
Also ich habe mir das auch gefragt, aber mir ist vorgekommen, das haben sie auch dann aufgelöst, dass sie noch gemahnt haben, dass man da krank wird. Weil in Staffel 1 habe ich halt eh das Video geschickt, von einem Pixel-Grafik in einer Minute die ganze Staffel erzählt. Ja. Und da haben sie ja diese gelben Anzüge an, oder? Wo sie im Upside Down sind. Aber ich glaube, dass das dann dass sie dann draufkommen, dass das gar nicht giftig ist, dass es dort gar nicht. Weil ich tue mir oft einmal halt, wo sind jetzt die einzelnen Charaktere? Die einen sind im Upside Down, die anderen sind in irgendwelche Gedanken. Wo ist wer? Das war bei Staffel 4 schon ein bisschen phasenweise komisch, wo sie im Haus waren, oder? Wo ich sage, okay, aber die sind jetzt im Haus, die sind im Upside Down und die Elfie ist im Kopf von ihm. Mit der Max oder ist im Kopf von der
Max? Ja, genau, das habe ich auch nicht ganz verstanden, ja. Dass der Wegner in der echten Welt war am Schluss von der vierten Staffel, das habe ich auch nicht ganz gecheckt, ja.
Im Upside Down war der Wegner, oder? Der Wegner war im Upside Down, die Max war im
echten das Haus bist du irgendwie hinkommen, oder?
Ach so, stimmt, ja, genau.
Die Elfie war in die Gedanken von der Max. Ja, aber ich finde, das ist voll kurz zu Marco, wo du nicht da warst. Ich finde, das ist halt einfach so perfekt wieder alles inszeniert und auch optisch und Sound. Das ist schon wieder, das ist schon wieder Peak Film- und Fernsehwelt eigentlich. Ich finde das so schön.
Ich bin jetzt schon wieder so weit, wenn ich jetzt Stranger Things einschalte und dann regt es mir richtig auf, wenn der Button kommt, ob ich das Intro überspringen will. Ja, wie wäre es mit Nein? Und der Button kann sich auch gleich verpissen, weil der ruiniert mir jetzt gerade die Stimmung von meinem Stranger Things Intro.
Ja, das Alans Intro ist. Es gibt einen Soundtrack jetzt auf Doppelvinyl, aber eben nicht den Soundtrack, sondern eigentlich nur die eigens für die Serie geschriebenen Lieder. Und die eben
so gesagt, den Score.
Score, genau. Und ich habe dann zu Debbie gesagt, boah, das ist ja ziemlich geil. Und dass sie so echt, also ich hoffe mal das oft einmal im Büro beim Arbeiten einfach den Soundtrack an. Und das habe ich letztes Mal geredet, das ist der einzige Soundtrack, den ich echt anhoch. Also Score, den ich echt anhoch. Ja. Bis auf Hedwigs Theme vielleicht oder mal Star Wars oder Indiana Jones, aber nur die Main Themes eigentlich. Das andere hoffst du dann nicht mehr. Und bei Stranger Things schon.
Hey, guter Score-Tipp. Der Fight Club Score von die Dust Brothers. Der ist auch gut.
Oder Tron 2.
Daft Punk.
Habt ihr übrigens gewusst, dass Stranger Things von 40 Studios abgelehnt worden ist, bevor es Netflix genommen hat?
Von 40 Studios? Du meinst 40 Showrunner?
40 Mal gebitcht sind, 40 Mal abgelehnt worden. Insgesamt.
Also gibt Studios überhaupt so viele Studios?
Studios was nicht, ja, es gibt massenhaft Studios.
Okay.
Oder Produktionsfirmen halt. Aber ja, ganz kurz, Netflix hat Warner Bros. Discovery gekauft. Das heißt, Netflix hat jetzt Harry Potter. Ja, ist doch. Netflix hat Harry Potter, DC, HBO, so ziemlich alles, was irgendwie. Also, das ist
was nicht Walt Disney ist.
Ja.
Alles, was nicht Disney ist. Du, aber für einen Pappenstiel, oder? Weil, lass uns bitte nochmal dran.
83 Milliarden.
Ja, 83 Milliarden Euro oder 85 Milliarden, Blödsinn, Dollar. Aber jetzt, Entschuldigung, für wie viel Geld nochmal hat Microsoft Bethesda gekauft?
Das war einiges, ja.
Für 8 Milliarden, glaube ich, und da ist es nur um eine einzige Software-Schmiede gegangen, oder?
7,5 Milliarden, ja.
Ja, hey, da finde ich für Warner Brothers, finde ich jetzt 85 Milliarden schon fast ein Schnäppchen, oder?
Finde ich ja. Schon.
Ja, genau. Ja. Aber,
was ist denn damals WhatsApp gekauft worden? Ich glaube, das war auch so ein Riesen. Echt?
Das ist wenig. Oder 6. Du meinst von den beiden Gründertypen?
Was? Von Facebook, meine ich jetzt?
Ja, ja, das haben ja so zwei so junge Typen gemacht, oder? Ursprünglich.
Was meinst du jetzt, Google oder WhatsApp?
Na, WhatsApp.
Boah, das weiß ich nicht, wer das ursprünglich gemacht hat.
YouTube war einer von den ersten richtig, richtig riesigen Verkäufen an Google und dann eben WhatsApp an Facebook.
19 Milliarden, bitte.
19 Milliarden, ja, siehst du schon mal. Klar. Ja, da finde ich 85 Milliarden für
Warner Brothers. Das ist nicht so schlecht, ja.
Ja. Aber das zeigt, dann haben wir jetzt wirklich so Unterhaltungsriesen oder so Unterhaltungsmonopole.
Mhm.
Schon irgendwie.
Ich sage, ich meine, es muss, glaube ich, nur durchs Kartellamt, also durch die Kartellbehörde, nicht nur in den USA steht da auf OFAT.
Meistens im Arschkirchen wieder.
Speziell und James Cameron sagt, eine Übernahme von Warner Bros. Durch Netflix wäre eine Katastrophe. Ja.
Okay.
Aber zumindest hat es nicht Paramount gekriegt, weil Paramount hat auch mitgeboten und Paramount hätte dem David Ellison und Larry Ellison, also dem Vater von David Ellison, und das ist ein paar zu Unterstützer von Trump. Und CNN gehört dazu Warner, glaube ich.
Ja, aber sind wir uns einmal ehrlich, von den großen Firmen sind ja momentan alle Unterstützer von Trump. Oder da ist ja wirklich jeder angetanzt bei dem Sandbankett. Also da war ja wirklich von Google verschiedene
AI-Typen. Ja, aber CNN und MSNBC und so nicht. Also die sind schon alle.
Ja.
Aber ja, das ist ja das, was haben wir auch gerade vorher geredet, nachdem er jetzt den tollen Friedenspreis von der FIFA gekriegt hat, was ja total ein lächerlicher Witz ist, weil das einfach gar nichts aussagt, kann ich jetzt auch, kann er jetzt im Ende in Popkultur brauchst du den Friedenspreis geben und du schon gleich viel Macht, Aussagekraft. Aber das ist ja das, dass Tim Cook und Co., dass die einfach da kommen und sich anbiedern, oder? Das ist so eigentlich. Könnte ich eigentlich, darf vielleicht mal einen Newt-Sack anziehen, weißt du? Du darfst kein Spotify mehr hochen, weil es voll Idioten sein. Du kannst, darfst eigentlich kein Apple-Handy mehr haben, du darfst kein Amazon, kein Google, kein nichts mehr nutzen, eigentlich, wenn es nach dem geht.
Yeah, being part of the problem.
Mhm.
Ja, wenigstens sind wir nicht das komplette Problem.
Genau.
Sondern nur Teil. Tja, das ist halt, wenn man. Wenn man solche Sachen konsumiert, das ist halt wie mit allem. Da gibt es halt Licht- und Schattenseiten und man muss halt nur schauen, dass man nicht irgendwie, also solange man jetzt nicht mit Impfgegnerplakaten und Kennedy-Postern durch Washington marschiert und daheim das rechtsradikale Parolen an die Kinder weitergibt, da muss man eh schon froh sein mittlerweile.
Ich habe noch eine Abschlussgeschichte zu Österreich. Habt ihr das gesehen von dem Archivar in Wien? Der Falter hat das gepostet auf Instagram. Habt ihr das gesehen? Nur Nein. Damit wir noch das on a low note enden. Ein Archivar in Wien hat von einer sehr vermögenden Österreicherin, die gestorben ist, die Bibliothek gekauft. Die hat gleich 14.000 Bücher gehabt. Die war Schriftstellerin und für zu Recherchezwecken hat die 14.000 Bücher.
Mhm. Classic Archivaren-Move, sage ich mal.
Der hat Archivar in Wien und der hat mit seiner Frau da das Geschäft und der hat die Bücher gekauft. Und da war unter anderem waren da einige einiges an Nazi-Literatur dabei, eine rechtsradikale Literatur. Und er hat die dann online zum Kauf angeboten, aber halt für Leute, die was halt selber wieder Bücher schreiben zum Recherchieren, oder? Also nicht Buchhändler, sondern halt Archivar. So. Mhm. Und hat die auch nur online angeboten und dann ist bitte die was sind genau, wenn die Behörde kommen, und sie müssen die Bücher beschlagnahmen. Hat eine Liste dabei gehabt, sie müssen die Bücher beschlagnahmen. Dann hat er gesagt, okay, die hat er nicht da, die sind im Lager außerhalb, weil er die halt in dem Geschäft hat. Dann hat er halt die Bücher geholt und dann haben sie die beschlagnahmt. Und er hat dann daraufhin, hat er dann eine Anzeige gekriegt, also eine Vorladung gekriegt, hat er Aussage machen müssen. Dann haben sie ihn befragt, ob er Hitlerbilder daheim hat, ob er Nazi-Tattoos hat, oder rechtsradikale Tattoos, und haben ihn halt befragt, und er hat gesagt, er ist ein überzeugter Antifaschist schon immer gewesen, und jetzt muss er vor Geschworenengericht. Und steht unter dem schweren Verdacht, ein Nazi zu sein. Und wenn den verurteilen, dann kann es sein, dass er bis zu 10 Jahre ins Gefängnis muss.
Ja, aber da muss man dazu sagen, Österreich hat da weltweit eines von den strengsten Wiederbetätigungsgesetze, und es ist halt wirklich streng verboten, also quasi einschlägige Literatur in das Volk zu bringen, gell?
Ja, aber die wollen uns andere, was neu ist, diese Behörde, ich weiß nicht, welche Behörde das war, will die Bücher jetzt verbrennen. Und das finde ich halt aber als
ironisch.
Ich finde jetzt aber auch nicht okay, oder? Weil ich finde, die kennen irgendein okay. Archiv, oder?
Ja, die werden da jetzt nicht so quasi wie in Berlin einen Haufen machen, wo sie dann die eine
schmeißen. Doch, genau so werden sie es machen, glaube ich. Mit dem Pferde rumtrapen.
Ja. Ja, das ist...
Ja, aber wenn der jetzt kein Nazi ist, das muss ja leichter sein für den zu sagen, na, bin ich nicht fertig, oder?
Ja, aber es ist, glaube ich, schon wirklich ein schweres Vergehen, einschlägige Literatur zu verkaufen. Also das ist, glaube ich, also ich will da jetzt nicht, ich bin da jetzt das Teufelsadvokat, ich möchte da jetzt nicht
Artikel, warum die Wiener Staatsanwaltschaft einen antifaschistischen Antiquar als Nazi vor Gericht stellen und Bücher aus dem Nachlass der bekannten Historikerin Brigitte Hamann verbrennen lassen will.
Ja.
Schwierig. Schaffen wir das noch zu lösen in die letzten 5 Minuten?
Keine Ahnung.
Schwierig. Wir überlegen
uns was. Keine Ahnung.
Nächstes Mal.
Schwierig. Wir könnten noch ein bisschen, damit wir jetzt wirklich
auf ganz High kurz, Note Entschuldigung, enden. Ganz kurz nochmal. Da steht nämlich, seit über 50 Jahren kauft er Nachlässe, registriert, befundet, katalogisiert. Er beliefert Historiker und Universitäten die Zeitgeschichte des Landes. Auch US-Anwälte, die für Erben ermordete Juden nach Raubkunst fanden. Also der ich glaube, das müssen wir nochmal genau lesen. Die haben gesagt, er hat sie zum Kauf angeboten, online. Das war in dem Instagram-Artikel vom Falter. Wenn der sich natürlich zum Kauf angeboten hat für solche Leute, also für Historiker, für Universitäten, wenn ich sie nicht ich als schon jedermann da hingehen kann, sondern und das kaufen, dann ist das wieder ein ganz anderer Fall. Wenn das quasi B2B ist, blöd gesagt, oder? Also wenn du da nur als Universität das kaufen kannst und nicht als Privatperson.
Ja, also ich kann mir da jetzt
ziemlich aus und ich möchte zu allem
bewandt. Ich bin ja nicht firm und ich möchte
dazu sagen, ich könnte ja mal ChatGPT fragen und das lösen lassen.
Ich möchte bitte vor falsch verstanden werden im Boden versinken, wenn ich da jetzt irgendeinen Blödsinn gesagt habe. Ich habe da jetzt zu wenig Info. Über was wir aber nicht zu wenig Info haben, ist der Fahrplan des Popkultur-Beichtstuhls fürs restliche Jahr 2025. Bitte schmeißt mir sofort Prügel zwischen die virtuellen Beine, wenn ich jetzt einen Blödsinn sage. Aber es wird so verlaufen, dass wir heuer noch eine Back to the Future Folge für euch im Köcher haben und natürlich die traditionelle Weihnachtsfolge, und danach werden sich die Popkultur Beichtstuhl Boys in den Weihnachtsurlaub begeben. Wir werden dann zu Weihnachten zwischen die Jahre und über Silvester im wohlverdienten Popkultururlaub verbringen und werden dann im neuen Jahr Mitte Jänner wieder online erscheinen und werden euch berichten, wie wir die Weihnachtsfeiertage, die Tage zwischen den Jahren und Silvester verlebt haben. Ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dem sehr speziellen Vorgeplänkel, finde ich. Das war wirklich ein buntes Potpourri, da war wirklich alles dabei. Und folgt uns auf Instagram, bewertet uns auf Spotify. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche zum vorletzten Mal in diesem Jahr. Und ich sage alles Gute, habt eine schöne Woche, viel Spaß mit der Popkultur und bis bald.
Ich habe das auch speziell gefunden, das Vorgeplänkel. Aber sehr witzig und unterhaltsam. Und freue mich aber schon auf die nächste Spezialfolge, wo ich dann wieder unterwegs sein werde mit der Toffi, glaube ich, weil da bin ich immer ein bisschen konzentrierter, wie wenn ich da im Zimmer liege und den Laptop vor mir habe. Aber danke und ja, Back to the Future Folge werden wir auf jeden Fall machen, Weihnachtsfolgen sowieso und endlich irgendwas von einem Kino-Event geredet, von dem ich noch nichts weiß, aber ich bin schon gespannt. Von mir auch. Tschüss.
Gut. Und hört auf, endlich die Uhren wegkaufen, wenn ihr es auf eBay tun wollt, ist Arschlöcher. Bleibt cool.
Jawohl.
Ciao.
Ciao.
Tschüss. Ciao.